Ja, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Bevor ich jetzt richtig einsteige, möchte ich doch auch Danke sagen, dass ich hier sein kann. Denn das konnte ich noch nicht sagen. Es ist mir eine große Ehre und Freude. Ich habe hier einen Geldbeutel dabei. Die Dicke des Geldbeutels, die täuscht. So viel ist es nicht an Geld, es sind viele Karten drin. Ich habe heute den bewusst mitgebracht, weil ich euch etwas zeigen möchte. Nämlich dieses hier. Das ist ein zerschnittener Geldschein. Kann man erkennen, nur so im Zacken auseinandergeschnitten. Und wer einen guten Blick hat, da steht was drauf und es ist auch kein Euroschein. Das sind 50 neuseeländische Dollars. Hinten ist ein Kiwi drauf, das ist der neuseeländische Nationalvogel und auf der anderen Seite Queen Elizabeth, denn Neuseeland gehört ja zum Commonwealth, wer das weiß. Die englische Königin war, als sie noch lebte, ja Vorsitzende dieses losen Staatenbundes in der Tradition des British Empire. Ich habe mal nachgeschaut, 50 neuseeländische Dollar, das sind umgerechnet ungefähr 30 Euro heute, wenn man das jetzt eintauschen würde. Und wer sich mit so exotischen Geldscheinen auskennt, der weiß, diese Dollars sind heute gar nicht mehr im Gebrauch, diese Scheine hier. Inzwischen gibt es in Neuseeland neue Geldscheine. Dieser Geldschein ist also alt. Er stammt aus den 90er Jahren. Er ist aber noch relativ gut erhalten. Damals waren 50 Dollars noch sehr viel mehr wert als heute. Also ich würde jetzt mal gefühlt zu sagen, mindestens 50 Euro oder mehr so gefühlt. Es ist also ein wertiger Geldschein, der hier zerschnitten ist. Und viele von euch haben es vielleicht schon bemerkt, da ist eben dieses Zickzack, ich hatte es ja auch erwähnt. Wie kommt es dazu, dass ich diesen Geldschein so mit mir mittrage? Ich lege immer wieder hier rüber. Dieser Geldschein ist von einem Freund. Er war in der 10. Klasse Austauschschüler bei uns im Johann Sebastian Bach Gymnasium in Winsbach, da war ich Schüler damals. Und mit seiner eigentlichen Gastfamilie hat er sich nicht so gut verstanden. Ja, und so ist er mein Freund geworden. Er hat sich an mich gehalten, ein riesiges Glück. Und ich würde sagen im Nachhinein, er wurde einer meiner besten Freunde. Ja, wir waren ganz viel damals zusammen. Ich erinnere mich, er hat mich in meiner Heimatstadt Pfaffenhofen besucht, denn ich war ja in einem Internat in Franken. Wir haben ganz viel gemeinsam unternommen, gefeiert, sein Heimweh gemeinsam ertragen. Er hat mein Leid ertragen, weil es mich mal mit einer Flasche, also eine Limo-Flasche war das, über einen Steinhaufen geworfen hat. Da musste ich ins Krankenhaus und das nähen lassen, da ist er mitgekommen. Also wir haben vieles miteinander erlebt. Als dann das Schuljahr zu Ende war, ging es für ihn wieder zurück ans Nelson College auf die Südinsel von Neuseeland, TY Punamu. Wer das kennt, ich glaube, dort wurden zum Beispiel auch die Herr der Ringe-Filme gedreht. Ihr könnt euch vorstellen, der Abschied war schwer. Der Abschied war traurig. Wir wussten, wir werden uns sehr lange Zeit nicht mehr sehen. Und dann zückte mein Freund diesen Geldschein. Er erzählte mir, in Neuseeland nimmt man beim Abschied von einer ganz lieben Person einen Geldschein mit einem hohen Betrag. Dann schreibt der eine etwas auf die eine Seite, der andere etwas auf die andere Seite, jeweils ohne das Geschriebene zu verraten. Also ich weiß bis heute noch nicht, was er eigentlich draufgeschrieben hat. Und dann wird der Geldschein zerschnitten in der Mitte. Jeder behält einen der beiden Teile und steckt ihn in seinen Geldbeutel. Und er ist dann wieder ganz, wenn man sich wieder sieht. Erst dann werden die Wünsche oder die Botschaft zum ersten Mal ganz sichtbar. Und ich habe es ja schon verraten, ich habe sie bis heute noch nicht gesehen, weil wir haben uns wirklich nicht mehr getroffen seither. Also wir haben uns nicht besucht seither. Paulus muss es auch so gegangen sein, als er seinen Brief an die Christen und Christinnen in Thessaloniki schrieb. Viele haben ja schon drüber nachgedacht im Laufe der Woche über diesen ersten Thessalonicher Brief. In diesem Brief stand alles noch einmal ganz lebendig vor seinen Augen. Das, was er einige Zeit zuvor in der makedonischen Hauptstadt erlebt hatte. Es war für ihn dort eine erfüllte Zeit. Neben dem gemeinsamen Glaubenszeugnis waren da echte Freundschaften entstanden. Und er war traurig, ja wütend, denn er musste mehr oder weniger Hals über Kopf aus der Hafenstadt dort am Golf von Saloniki aufbrechen. Es war zu Denunziationen und Verfolgungen gekommen. Und dieser Schmerz über die Trennung klingt in diesem Brief nach. Aber vor allem auch, wir haben es gehört über die Einleitung am Anfang, die Zuversicht und die Hoffnung auf Jesus Christus. Und nun ist da der Abschied auf einmal wieder ganz präsent, ganz dicht da. Dieser Brief braucht natürlich einen Schluss, etwas Verbindendes, das die gemeinsamen Erlebnisse, die Erinnerungen noch einmal zusammenführt, etwas, das auch in Zukunft wieder zusammenbringen wird. Ich sage mal so, wie mein Freund und ich zum Abschied diesen Geldschein beschriftet und geteilt haben und dann voller Tränen unserer Wege gegangen sind. Hört selber, wie es hier im ersten Thessalonicher Brief im 5. Kapitel heißt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Brüder und Schwestern, betet auch für uns. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, dieser Abschied beeindruckt mich. Auch wenn das auf den ersten Blick ja so gewöhnlich daherkommt, fast wie eine Floskel, wenn man sich so theologische Literatur dazu ansieht, wird, steht dann gleich, naja, das ist so ein typischer Briefschluss. Dem würde ich widersprechen. Da steckt sehr viel mehr drinnen, als man das jetzt einfach so sagen würde. Es ist nicht nur ein Ritual. Es schwingt dort alles mit, was Paulus mit der Gemeinde erlebt hat und im Brief noch einmal zur Sprache gebracht hat. Und Paulus sagt hier noch einmal Dinge, die vieles aus dem Brief abschließend noch mal in ein ganz neues Licht rücken. Ich stelle mir das so vor, wenn ich irgendwann meinen neuseeländischen Freund wieder treffen werde und unsere Abschiedsbotschaften auf dem Geldschein lesen werden, dann werde ich noch einmal ein neues Licht auf diese Zeit in den 90er Jahren bekommen, als wir da dieses Jahr miteinander verbracht haben. Schauen wir uns mal an, was da drinnen steckt in diesem kurzen Abschnitt. Zunächst das, was Paulus wiederholt zusammenfasst und noch einmal wirklich auf den Punkt hier bringt. Da ist zuerst die Aussage, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch. Mit der Heiligung hat Paulus den zweiten Teil seines Briefes begonnen. Wer über das 4. Kapitel nachgedacht hat, erinnert sich an diese Heiligung. Gott will die Heiligung der Gemeinde. Beispielhaft nennt der Apostel die Enthaltsamkeit von leidenschaftlicher sexueller Begierde, also er verwendet dort einen Begriff, der in die Populärkultur auch heute im Deutschen eingegangen ist, die Porneia, Pornografie kommt davon. Davon soll man sich enthalten. Und den Verzicht auf geschäftliche Übervorteilung von Mitchristen. Das ist das zweite Beispiel, das Paulus anführt. Später mahnt Paulus noch zur Enthaltsamkeit von Rauschmitteln. Das ist dann relativ nah am Ende. Ich sag mal, in der Regel war das auch damals schon Alkohol. Wer diesen Weg der Heiligung verwirft, der verwirft also nicht Menschen, sondern Gott selbst. Oder anders ausgedrückt, Die Christen sollen also nach außen hin durch ihren moralischen Lebenswandel keinen Anstoß erregen. Der Apostel hat ja in Thessaloniki selbst die Erfahrung gemacht, die Lehre von Jesus war Anfeindungen ausgesetzt. Zum einen von den traditionsbezogenen Juden innerhalb der Gemeinde, dann aber auch von den Römern, wie die Apostelgeschichte berichtet. Paulus wollte mit diesen Ermahnungen also erreichen, dass die Christen keinen Anlass zur moralischen Verurteilung gaben. Und dann aber wollte er auch einen Perspektivwechsel. Gott soll die Mitte des Handelns und Denken der Leute sein. Nicht das eigene Vergnügen, die eigene Gewinnsucht, der Rausch. Denn all das lenkt von Gott ab. Ich sag mal in anderen Worten, auch das haben wir heute schon gehört, von der Liebe zum Nächsten. Es besteht die Gefahr, dass wir abstumpfen im Kopf, uns verstricken und dann keine Kraft mehr haben, für Gott offen zu sein. Ja, liebe Brüder und Schwestern, in den letzten Tagen höre ich im Radio immer wieder Mahnungen. Die Deutschen trinken zu viel Alkohol. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so trinken wohl 8 Millionen Menschen, das sind also rund 10% unserer Bevölkerung in Deutschland, in gesundheitlich riskantem Umfang, wie es medizinisch heißt. Das sagen irgendwelche Mediziner. Und die Sachsen sind da auch relativ weit oben mit dabei, in Deutschland gesehen. Also irgendwie bereitet mir das schon so Sorge, wenn man das so hört. Und ich denke, dass man da auf die Medizin auch natürlich hören sollte, das ist klar. Und dann sind da aber zwischendrin auch so diese Töne, auch die höre ich komischerweise seit irgendwie 2 Wochen immer mal wieder. Man soll eigentlich völlig alkoholabstinent leben, gar kein Alkohol mehr trinken. Und ehrlich gesagt, das wiederum nervt mich dann. Ich frage mich zum Beispiel, was wäre das Sakrament ohne Wein? Klar kann man auch den Saft trinken, aber also der Wein ist ja schon zentral. Sie erkennen, Paulus mahnt zur Enthaltsamkeit, zur Nüchternheit, wie es heißt im Brief, aber diese Forderungen sind ja keine absoluten Gebote. Für ihn ist wichtig, Gott steht im Mittelpunkt. Das Leben soll geheiligt sein. Wir sollen ein verantwortungsbewusstes Leben führen, und zwar nicht nur in den Beispielen, die Paulus nennt, sondern natürlich auch darüber hinaus in allen möglichen Bereichen des Lebens. Er hat halt nur 3 oder 4 Beispiele hier ausgewählt. In den verschiedensten Lebensvollzügen, in denen wir uns bewegen. Naja, und dann ist da noch das zweite wichtige Thema, der Gott des Friedens. Bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, heißt es hier. Dieser Satz hat ja einen ganz konkreten Hintergrund. Seit Paulus die Gemeinde verlassen hatte, waren verschiedene Gemeindemitglieder gestorben oder hatten das Martyrium erlitten. Man weiß das nicht mehr so genau. Die Christen in Thessaloniki waren unsicher, ja traurig über den Tod dieser Mitchristen. Und sie stellten sich die Frage, wie es weitergehen würde. Paulus machte ihnen Hoffnung. So wie Christus gestorben und wieder auferstanden war von den Toten, so würde es auch den Brüdern und Schwestern gehen. Dieser Brief, diese Erinnerung an Jesus soll zum gegenseitigen Trost anspornen, da zu sein, sich gegenseitig zu stützen, füreinander da zu sein. Ich sage mal, so wie wir das jetzt hier auch machen, zusammenzukommen, als Christen zusammenzuhalten. Ja, diese Woche hat mich die Nachricht vom Tod eurer ehemaligen Pfarrerin, Schwester Rudloff, sehr getroffen. Also Sie haben es jetzt vorhin ja auch schon gehört. Vermutlich sind jetzt auch viele von Ihnen betroffen. Ich kannte sie zwar nicht persönlich, aber immerhin hatten wir noch vor rund einem halben Jahr einen ganz intensiven Austausch. Wir haben noch mal telefoniert, E-Mails ausgetauscht. Sie war ja damals noch einmal nach Freiberg zu einer Bestattung gekommen. Das ging so schnell. Sprachlosigkeit, Leere, Trauer. Und nun aber hier das Wort von Paulus. Gott bewahre euch und damit natürlich auch eure Schwester oder unsere Schwester Rudloff bis zum Kommen des Herrn Jesus Christus. Da ist der Tod, aber in den Herzen und in dieser wunderbaren Gemeinde, die sie viele Jahre geprägt hat, ist ihr Gedächtnis aufbewahrt. Zusammen mit den im Glauben Verstorbenen warten wir gemeinsam auf Jesus Christus. Das ändert zwar nichts am Tod, aber da ist die Hoffnung, dass wir uns am Ende der Zeit wiedersehen werden. Vorhin hat es der Kantor gesagt, tanzen, offenbar war das etwas, was sie gern hatte, Fröhlichkeit. Ein Vermächtnis, das sie irgendwie uns doch da mitgegeben hat. Vielleicht noch am Rande bemerkt, Paulus spricht hier von einem unversehrten Leib, wie es hier heißt. Ich denke, das ist durchaus auch wörtlich zu verstehen. Ich stelle mir die Frage, wie gehen wir heute mit dem Tod von Menschen um? Wie gehen wir mit Bestattungen um? Welchen Wert hat für uns der verstorbene Leichnam? Mein Eindruck ist, dass wir den Tod gerne verdrängen würden. Die Unversehrtheit des Leibes spielt eine recht untergeordnete Rolle. Sie ist ja oft auch ins Krankenhaus oder in Seniorenheim, in Pflegeheim ausgelagert. Sie können dem sehr schön nachspüren, wenn Sie mal einen Spaziergang hier hinter der Kirche über den Donatsfriedhof machen und dann anschließend auf den Zentralfriedhof gehen. Wie gehen wir heute mit unseren Verstorbenen um? Welchen Platz räumen wir ihnen auch ganz körperlich ein? Welche Rolle spielt für uns das Bekenntnis? Wir erwarten die Auferstehung der Toten, wie es im nizänischen Glaubensbekenntnis heißt, oder im apostolischen die Auferstehung der Toten nach dem Fleisch. Das will ich nur sozusagen als Gedanken Ihnen mitgeben. Na, und dann kommt da noch dieser ganz neue Gedanke in diesen Briefschluss, wie ich es vorhin erwähnt hatte. Paulus sagt mit diesem Schluss tatsächlich noch etwas ganz Neues. In diesem Schluss verpackt er das bereits Gesagte in ein ganz anderes Gewand. Um das gut zu verstehen, rufe ich einmal ganz kurz die Jahreslosung für 2025 ins Gedächtnis. Denn diese Jahreslosung steht genau zwei Verse vor dem heutigen Predigttext. Dort heißt es, prüft alles und behaltet das Gute, mit dem Zusatz, meidet das Böse in jeder Gestalt. Man könnte sagen, das ist eigentlich nichts anderes als die bereits ausgeführte Erinnerung an die eigene Heiligung des Lebens, Jesus Christus als Richtschnur und Mitte. Und liest man jetzt anschließend den Satz der heutigen Predigt, fällt etwas auf. Er aber, Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Die Mädchen vorhin haben immer so schön nach oben gedeutet. Gott, er dort oben. Hier prüfe ich irgendwie, vielleicht auch durch Kraft des Heiligen Geistes, und auf einmal hier der Blickwinkel nun zu Gott. Hier ist ein krasser Perspektivwechsel, ganz am Ende nochmal. Nicht mehr ich selber muss mein Leben heiligen oder prüfen, was Paulus ja bis dahin die ganze Zeit über gesagt hat und wie es die Jahreslosung zusammenfasst. Nein, hier heiligt Gott selber. Von mir selber der Blick hin zu Gott, von dem alles kommt. Das ist einfach fantastisch, wie ich finde. Denn das erleichtert, das befreit von so einer Anspannung, die sich im Lauf der Brieflektüre ansammelt. Ich weiß nicht, ob die sich auch angesammelt hat im Lauf der Woche bei Ihnen, als Sie die Themen hatten. Denn wir wissen ja, wir trinken den Alkohol. Und wir wissen, wie schwer es Menschen fallen kann, aus einer Alkoholabhängigkeit herauszukommen. Wir wissen, dass mehr als jede vierte Ehe in unserem Land geschieden wird. Und ich glaube auch, dass doch die meisten Paare zumindest über einen gewissen Zeitraum hinweg wirklich redlich bemüht sind, der Heiligung ihrer Ehe nachzukommen. Füreinander da zu sein. Aber manchmal misslingt es eben, trotz aller Bemühungen. Ich gebe mir Mühe, mein Leben möglichst zu heiligen. Und der Tod kommt am Ende trotzdem über mich. Ja, vielleicht ganz plötzlich und unerwartet, so wie bei Schwester Rudloff. Und dann ist es gut zu wissen, dieses Leben, sozusagen die letzte Heiligung, kommt von Gott. Paulus hat es dann in seinen späteren großen Briefen wie dem Römerbrief Gnade genannt. Genau die Erfahrung hat ja Paulus selber gemacht. Diese Erfahrung haben die frühen Christen gemacht, genau wie Christus selber. Sie heiligten ihr Leben, verkündigten das Evangelium und dafür wurden sie verfolgt. Ja, sie scheiterten daran. Wo war da die Gerechtigkeit am Ende? Hier sagt Paulus, das Letzte kommt von Gott selber, ohne unser Zutun. Ja, dieser Perspektivwechsel hin zu Gott, wie es die Mädchen so schön gedeutet haben vorhin, entlastet und zugleich aber erinnert Paulus an das wohl Wichtigste, das die Heiligung des Lebens durch uns und Gott trägt. Es ist der letzte kurze Satz in diesem Ausschnitt, das Gebet. Der Satz in Vers 25 endet: Brüder und Schwestern, betet auch für uns. Man müsste jetzt dazufügen, wenn man nochmal hinschaut, und gebt einander den Kuss des Bruders, steht auch noch dabei, den haben wir nur weggelassen hier an der Stelle. Aber ich beschränke mich mal auf das Beten. Im Gebet kann ich Anliegen der Heiligung ins Gedächtnis rufen. Im Gebet kann ich die Sorgen mit den anderen teilen. Im Gebet kann ich für jemanden eintreten. Im Gebet schaffe ich über den Heiligen Geist Verbindung zu allen Christen und Christinnen dieser Welt und zu denen, die uns im Tod vorausgegangen sind. Im Gebet ist die Verbindung zwischen Gott und uns, Jesus Christus in der Mitte. Und so schenkt das Gebet Hoffnung und Zuversicht. Ja, ich habe euch einen 50-Dollar-Schein mitgebracht. Er ist zerschnitten. Er ist wertlos geworden nach seinem eigentlichen Geldwert. Ich habe übrigens auch jetzt nochmal nachgelesen, es ist nicht strafbar, einen Geldschein zu zerschneiden oder zu zerstören. Das gibt so ein Gerücht. Ich habe das wirklich juristisch jetzt nochmal geprüft. Falls mich jetzt jemand hier drankriegen will bei den neuseeländischen Behörden. Jedenfalls ist dieser zerschnittene Geldschein für mich ein Symbol. Wie unbedeutend sind doch eigentlich materielle Güter. Wir verlieren sie. Ihr Wert wird geringer, aber das, was bleibt, ist die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit meinem lieben Freund. Dann werden wieder all diese Erinnerungen da sein, unsere Nachtwanderungen, meine Verletzung, als ich mit der Limoflasche in der Hand über einen Steinhaufen gestolpert bin und meine Wunde im Krankenhaus Neuendettelsau nähen lassen musste. Der Besuch bei meinen Eltern, und damals natürlich sind wir nach München gefahren, ins Deutsche Museum. Die Fahrten durch den fränkischen Rangau. Und dann natürlich auch die Freude über das Schöne. Die Wünsche, die wir uns auf diesen Geldschein draufgeschrieben haben. Ich verrate Ihnen das nicht, was ich draufgeschrieben habe. Ich weiß es natürlich und ich weiß bis heute noch nicht, was er eigentlich mir in Englisch hier draufgeschrieben hat. Ich kann nur einen Ausschnitt draus erkennen. Paulus macht am Ende den Thessalonichern Hoffnung. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Brüder und Schwestern, betet auch für uns. Diese Hoffnung wünsche ich allen Freiberger Christinnen und Christen. Diese Hoffnung wünsche ich an jeden und einer jeden von euch. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen.